Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir begrüßen euch zu einer neuen Folge unseres Podcasts Das Abenteuer Unternehmen. Ich bin Tanja Palzer und am anderen Mikrofon, über 200 Kilometer entfernt, begrüße ich Hans-Jürgen Walter. Hallo Hans-Jürgen.
Hallo Tanja, hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen.
Hans-Jürgen, ich beginne mal gleich mit einer indiskreten Frage. Hast du heute Morgen kalt geduscht?
Heute Morgen habe ich kalt geduscht, Tanja. Stimmt, ja.
Ja, und jetzt fragen sich wahrscheinlich unsere Zuhörer, was hat diese Frage mit unserem Podcast zu tun? Und für diejenigen, die jetzt erst dazustoßen, ist vielleicht so eine kleine Erklärung hilfreich. Wir stecken ja gerade mitten in so einer Podcast-Reihe zum Thema Behavior Design. Also wir beschäftigen uns mit der Frage, wie wir unser Verhalten steuern können, praktisch designen können. Und in der ersten Folge hatten wir ja die Erkenntnis, dass uns irgendwie zwei Systeme steuern. Das eine System ist uns bewusst, das heißt auch Bewusstsein, und damit treffen wir unsere Entscheidungen und planen Dinge, und das funktioniert wunderbar. Allerdings geht's ja um Veränderungen, oder wenn es um Veränderungen geht, dann braucht man ja ganz oft, ist es mit einer Einmalaktion nicht getan. Man braucht irgendwie regelmäßiges Verhalten. Und da kommt jetzt so ein zweites System ins Spiel, und damit hatten wir uns beschäftigt. Und dieses zweite System, das hat mal ja den Nachteil oder die Besonderheit, es ist uns nicht bewusst. Und das steuert uns aber mehr, als uns bewusst ist. Und ja, wen das genau interessiert, der soll sich die erste Folge anhören. Aber wir sind dann gelandet bei unseren Gewohnheiten. Und unsere Hypothese war damals, Hans-Jürgen, wenn ich das richtig im Kopf habe, wenn es uns gelingen würde, unsere Gewohnheiten so zu ändern, dass wir quasi automatisch, ohne dass es uns Energie kostet, das tun, wo wir denken, das ist gut für uns, für unser Leben, für unser Lebensglück, für unsere Arbeit, Freunde, Familie und so weiter. Wenn uns das gelingen würde, ja, das wäre doch genial. Und deswegen war ja unser Vorhaben, wie machen wir das denn, gute Gewohnheiten etablieren? Und deswegen habe ich dich gefragt, hast du kalt geduscht?
Geduscht, genau. Also für die noch nicht Wissenden, wir haben uns immer so ein bisschen vorgenommen, mit irgendwelchen Gewohnheiten zu experimentieren. Also wie lange dauert das, bis es eben genau auf diese Stufe rutscht, die du eben angesprochen hast, so dass ich mich erwische, unter der Dusche zu stehen und kalt dusche. Oder ich habe dann noch so ein paar Sachen, einbeinig Zähne putzen. Also die an sich jetzt keinen riesen Selbstzweck hat, Muskelaufbau oder so, sondern einfach, um zu experimentieren, wie lange dauert es, um solche neuen Gewohnheiten zu etablieren.
Genau. Und die spannende Frage, wo wir jetzt eigentlich mittendrin stecken, lautet ja, wie macht man das denn jetzt? Wie etabliert man denn gute Gewohnheiten? Ein Vorsatz reicht offensichtlich nicht. Also ich glaube, die Erfahrung haben jetzt wieder einige gemacht, gerade zum Jahresanfang. Was haben wir uns alles vorgenommen? Ich sehe jetzt auch im Schwimmbad, dass es schon wieder leerer wird. Also die Vorsätze, die reichen nicht. Und da hatten wir uns ja in der letzten Folge dieses Verhaltensmodell von B.G. Fogg angesehen und hatten uns mit diesen beiden Komponenten schon beschäftigt, Machbarkeit und Motivation.
Genau, und kamen ja zu dem Schluss, und ich hoffe, wir hatten euch mitgenommen, soweit ihr dieses Episode schon gehört habt, dass wir intuitiv immer versuchen, an der Motivation anzusetzen, also zu sagen, Mensch, ich muss mich motivieren, und wenn das nicht ausreicht, eben mit Hilfe von Selbstdisziplin sich dazu zu zwingen. Das ist so eher der intuitive Weg. Der viel cleverer und smarter Weg ist aber, die Motivation sein zu lassen, weil die ist sowieso nicht so beeinflussbar, sondern eben auf die zweite Komponente zu gehen, die Machbarkeit. Und das ist ja, wenn du so willst, die Definition von Behavior Design, nämlich wie kann ich die Umgebungsparameter oder die Einflussfaktoren, die mir zur Verfügung stehen, so zu Anführungszeichen zu designen, dass das gewünschte Verhalten tatsächlich eintrifft.
Genau. Und in diesem Verhaltensmodell von B.G. Fogg kam ja noch was Drittes dazu. Also B.G. Fogg hat ja gesagt, ein Verhalten findet nur dann statt, wenn drei Dinge gleichzeitig zusammenkommen. Ich muss motiviert sein, es muss für mich machbar sein. Das war so ein bisschen das Thema der letzten Folge. Und jetzt kommt das Dritte, und darum soll es ja heute gehen, es muss ein Trigger da sein, ein Auslöser. Ich muss überhaupt erst mal dran denken, dieses Verhalten, was ich denn regelmäßig tun möchte, dass ich das überhaupt tue. Also heute soll es so ein bisschen um den Auslöser gehen.
Mhm. Ich hätte noch eine Bitte, Tanja. Und zwar, unser Podcast heißt ja Abenteuerunternehmen, so wie auch unsere kleine Company Abenteuerunternehmen heißt. Und vielleicht ist noch nicht jedem klar, was diese Gewohnheiten jetzt eigentlich mit Unternehmen zu tun haben. Da nur einen kleinen Sidekick. Wir kommen mehr oder weniger direkt von einem Seminar, vom firmeninternen Seminar eines Unternehmens. Und auch da waren wir uns relativ wieder einig mit den Teilnehmern, dass Erfolge, die jetzt ganz offensichtlich Richtung Umsatz und Gewinne und Kundengewinnung und Mitarbeitergewinnung sind, aber eben auch kulturelle Erfolge. Das heißt, dass so ein gutes Teamklima einerseits natürlich schon von einmaligen klugen Entscheidungen abhängt. Aber auch die Teilnehmerschaft war sich relativ einig drüber, nach kurzem Nachdenken, dass gerade so Sachen wie eine gute Teamstimmung oder eine gute Kommunikation, Meetingkultur primär von regelmäßig wiederkehrenden kleinen Aktionen und Verhalten abhängig sind. Wie zum Beispiel, ich nehme Bezug auf meinen Vorredner oder ich beginne ein Meeting immer mit erstmal was Positiven oder
Ich spreche Menschen mit Namen an.
Genau,
solche
genau.
Kleinigkeiten. Naja, also du bringst das Beispiel Kultur. Kultur eines in einem Team, Kultur in einem Unternehmen, was letztlich über Erfolg und Misserfolg entscheidet, funktioniert nur, wenn ich mich regelmäßig so verhalte, wie es eben zielführend ist.
Eben.
Sind wir bei Gewohnheiten. Aber es sind auch diese ganz profanen Dinge. Also wir stecken ja, wie ganz viele Unternehmen, mitten in so einem Digitalisierungsprozess, überhaupt unsere ganzen Prozesse. Und wir wissen schon, was wir tun können, um da unsere Arbeitsabläufe zu optimieren, um besser die Automatisierungsmöglichkeiten, Schnittstellen zu nutzen. Wir wissen aber, wie das geht, aber es ist nicht mit einer einmaligen Entscheidung getan. Also wir kriegen es nur dann wirklich gut hin, wenn wir unser Verhalten ändern, und zwar unser regelmäßiges Verhalten. Und das sind auch wieder Gewohnheiten. Man redet, also der Begriff Gewohnheiten, den verbindet man eher mit, ich ernähre mich gesund und mache viel Sport oder so. Aber ich glaube, auch diese Dinge im Unternehmen, das sind Gewohnheiten, wie ich Arbeiten erledige.
Richtig, wie ich miteinander umgehe, wie ich meinen Tag vorbereite und wie ich meinen Kollegen, Kolleginnen anspreche. Also ich weiß es nicht, mir war das jetzt einfach nochmal wichtig anzusprechen, weil, naja, unsere Beispiele kommen ja oftmals aus Ernährung und Sport und diese klassischen Sachen, die jetzt gerade auch im Neujahrs, also am Anfang eines neuen Jahres relevant sind. Aber wir heißen Abenteuerunternehmen und deshalb glauben wir auch, ich möchte mich nicht hinreißen lassen, da zu einer Prozentzahl, aber ein Großteil von einer Kulturveränderung kann man dadurch bewirken, dass man der regelmäßig wiederkehrenden Kommunikation, Verhaltensweisen eben neu designt und als, du sagtest, Gewohnheiten, Routinen, Rituale etabliert.
Und aus meiner Sicht funktioniert auch kein Change-Prozess, kein Change-Projekt.
Ja, genau.
Ein Change-Projekt besteht immer aus vielen kleinen Dingen, die ich ändern muss, die ich zukünftig anders mache als in der Vergangenheit. Und auch da ist es unglaublich hilfreich zu wissen, wie denn unser Gehirn tickt und wie ich das jetzt ja aufsetze in meinem Unternehmen, um dieses Change-Projekt zum Erfolg zu bringen. Wenn ich mich da, jetzt kann man Gewohnheiten sagen, man kann Rituale sagen, man kann regelmäßige Arbeitsabläufe dazu sagen. Es geht alles in die gleiche Richtung.
Eben. Das schöne Beispiel war ja jetzt letzte Woche, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr selbst auf einer Weiterbildung seid, auf einem Seminar seid, dann ist man, vorausgesetzt, das Seminar ist gut gewesen, ja, hinterher schon in so einer Motivationswelle. Das heißt, man hat dann das Fotoprotokoll und man nimmt viele Inspirationen und Impulse mit und dachte, ja, das ändern wir und das ändere ich. Und irgendwann 2-3 Tage oder spätestens Wochen danach ebbt diese Motivationswelle automatisch ab. Und was dann dafür sorgt, dass diese Erkenntnisse aus so einer Weiterbildung eben konstant beibehalten werden, sind wieder Routinen und Gewohnheiten.
Genau. Und dass diese Verhaltensweisen überhaupt stattfinden, dafür ist es Voraussetzung, dass ich dran denke. Das heißt, ich brauche einen Auslöser. Und jetzt sind wir so mitten im Thema und jetzt wollen wir euch einfach mal ein paar Beispiele liefern. Das kommt immer so auf die Verhaltensweise an, auf die Handlung an, welches Beispiel passt, was ihr nehmen könnt, um überhaupt dran zu denken. Und das Erste, was mir einfällt, das ist eigentlich profan, aber das heißt so ein bisschen hochtrabend formuliert. Ich formuliere eine Realisierungsintention. Wow. Anstatt, ja, das hört sich doch toll an, also Realisierungsintention formulieren. Das bedeutet nichts anderes, anstatt dass ich sage, keine Ahnung, wir achten drauf, dass Informationen bei uns im Team besser fließen und treffen uns dafür regelmäßig zum Informationsaustausch-Meeting oder sowas, sage ich, jeden Dienstag und Donnerstagmorgen von 8 bis 8:20 Uhr gibt es eben dieses Meeting. Das heißt, ich sage ganz genau, was ich tue und wann ich es tue, mit wem ich es tue und wo ich es tue.
Also deine Realisierungsintention ist auf gut Deutsch nichts anderes als ein möglichst konkret formulierter Absicht, eine formulierte Absicht, oder?
Genau, weil wir sind ja bei Auslösereiz, weil ein Ort, eine Zeit, ein Termin, das ist ja ein Auslösereiz. Dann steht es im Terminkalender oder hier poppt was auf und dann denke ich dran. Es geht nur darum, dran zu denken und es dann auch zu tun. Wenn ich nur mir vornehme, ich muss mein Team regelmäßiger informieren, ja, dann habe ich ja immer Besseres zu tun. Ich muss noch E-Mails beantworten, muss noch das machen und verschieb's immer oder ich vergesse es. Wenn ich mir aber das genau vornehme, dann und dann sind diese Meetings zweimal die Woche, dann tue ich es auch.
Also wäre Klasse 1 der Auslöser und Trigger eine gewisse Uhrzeit oder ein Termin, der sich regelmäßig wiederholt?
Genau. Weil, wie gesagt, gerade eine Zeit ist ein super Auslösereiz. Im Zweifel kannst du dir einen Wecker stellen, dass du dran denkst.
Ja, genau. Wobei es natürlich schon Dinge gibt, die man jetzt nicht zeitlich irgendwie festmachen kann. Genau. Also ich denke zum Beispiel an, was wir vorhin gesagt haben. Stelle mal vor, ich hatte jetzt ein Buch gelesen über Fragetechnik und da sind jetzt irgendwie zwei gute Fragetechniken drin, meinetwegen nehmen wir mal Skalierungsfrage, und ich hätte mir jetzt vorgenommen, mindestens einmal am Tag so eine Skalierungsfrage loszulassen, ist egal, ob jetzt beim Bäcker, beim Metzger oder beim Kollegen, da finde ich es ein bisschen komisch, wenn ich mir einen Wecker stelle, weil im Zweifelsfall ist dann, wenn er klingelt, niemand da.
Naja, also jetzt springst du schon direkt in das, was wirklich schwierig ist. Ich hätte jetzt noch ein paar einfachere Beispiele gemacht, aber
okay, fang mal einfach an.
Jetzt bleiben wir dabei, jetzt springen wir nicht hin und her. Also wir machen jetzt mal das ganz Schwierige, bevor es dann wieder leichter wird. Du sprichst ja jetzt eine Handlung an, die du irgendwann ausüben möchtest, wo du nicht weißt, wann du überhaupt die Gelegenheit dazu hast.
Genau.
So, das ist fast, also da den Auslöser im Vorfeld zu setzen, du kannst dir natürlich ein Post-it hinkleben irgendwo. Also ich arbeite viel mit Post-its, weil wenn ich telefoniere, während ich rede, gucke ich mir so meine Post-its an und da fällt mir irgendwas ein. Ach, du wolltest doch noch diese Kommunikationstechnik üben. Du könntest jemanden bitten, ein Teammitglied oder so, der sagt, pass auf, erinnere, gib mir mal während einer Besprechung ein Zeichen, dass du noch mal dran denkst.
Ja, das wär doch schon mal ein Auslöser, dass ich zum Beispiel einen Kollege bitte, du sprich mich mal dreimal am Tag mit irgendwas an und achte mal drauf, inwieweit nehme ich Bezug oder stelle eine gute Frage oder sonst irgendwas.
Also vielleicht, ich habe eine Mitarbeiterin, die redet meines Erachtens zu schnell. Und wenn man zu schnell redet, wirkt das unsouverän bei Mandanten. Und wir wissen beide, wenn Schnellredner, kriegt man nicht zum Langsamredner reden, sondern die müssen halt einfach Pausen machen, um ein bisschen da den Zug rauszunehmen und wieder, also aus meiner Sicht, souveräner rüberzukommen. Und mit ihr habe ich vereinbart, wenn ich merke, sie redet wieder zu schnell, gucke ich sie an und atme so einmal tief ein. Das ist nur ein Zeichen zwischen uns beiden. Das ist für sie der Auslösereiz, auch mal eine Pause zu machen. Das kriegt kein Mandant mit, das ist nur ein Ding zwischen uns beiden. Also das könnte funktionieren.
Okay, also damit hätten wir, Tanja, eigentlich zwei Klassen von Gewohnheiten. Nämlich die eine Klasse, da kann ich das Verhalten unabhängig von der Situation und von anderen Menschen selbst initiieren. Also ich denke da zum Beispiel mal, eine Minute Atemübung zu machen oder ein Glas Wasser zu trinken, weil ich dich jetzt gerade sehe, wenn du Kaffee trinkst oder so irgendwas. Also Klasse 1 ist unabhängig von anderen und da könnte man jetzt schon mal bestimmte Uhrzeiten nehmen.
Genau.
Oder man könnte sich auch übers Handy oder die Smartwatch irgendwelche Erinnerungen programmieren oder genau. So irgendwas einstellen. Genau. Oder den Post-it.
Richtig. Und jetzt kommt das Zweite, was ich auch, ja, was meines Erachtens relativ einfach ist, das heißt Gewohnheitskopplung. Ich nehme irgendeine Gewohnheit, die ich sowieso schon mache. Also wir Menschen haben über den Tag ganz viele Gewohnheiten. Wir putzen die Zähne, wir frühstücken, wir müssen vielleicht auch mal irgendwo warten. Also wir haben ja schon Dinge, die wir einfach tun. Und wenn ich an diese Gewohnheit, die schon etabliert ist, eine andere Gewohnheit kopple, also immer wenn ich das tue, tue ich auch das. Oder nachdem ich das getan habe, tue ich das. Ich mache ein Beispiel. Ich hatte so ein bisschen das Problem, bei mir hat sich die Fachliteratur hier gestapelt. Ich habe hier immer die Heftchen liegen gehabt und denke, das musst du noch lesen. Dann habe ich mir mal vorgenommen, ja, du liest jeden Tag eine Viertelstunde oder so, aber es hat irgendwie nicht funktioniert. Und jetzt habe ich halt immer, ich frühstücke in der Kanzlei, immer wenn ich in der Kanzlei mein Müsli esse, lese ich dabei die Fachliteratur. Und das ist jetzt echt zu einer Gewohnheit geworden. Ich kann schon mein Müsli gar nicht mehr essen, ohne dabei Fachliteratur zu lesen.
Also, dass du eine schon bestehende Gewohnheit als Auslöser für eine neu zu lernende Gewohnheit nimmst, ne?
Genau.
Okay. Und das stelle ich mir relativ einfach vor, weil ich meine, du isst jeden Tag dein Müsli. Also ich meine, es muss natürlich regelmäßig Wenn das nur einmal in 3 Wochen oder du isst nur sehr unregelmäßig Müsli, dann funktioniert das nicht. Also am besten ist das, wenn das ja 2-3 Mal am Tag vorkommt. Ne?
Genau. So genau. Oder auch, was mir da einfällt, ist, ich trinke jeden Morgen eine Tasse Kaffee. Mhm. Und ich habe mir angewöhnt, wenn ich diese Tasse Kaffee trinke, dann plane ich meinen Tag. Dann liegt so ein kleiner Block da und dann schreibe ich mir die Sachen auf, an die ich heute unbedingt denken möchte oder so. So Dinge, die ich erledigen müsse. Vielleicht da noch ein Hinweis, bei dieser Gewohnheitskopplung sollte man auch darauf achten, dass es irgendwie zusammenpasst. Also wenn zum Beispiel für mich der Kaffee so ein Energiekick ist, dann passt es, wenn ich mir dabei meine To-Do-Liste schreibe. Wenn ich der Kaffee aber für mich irgendwie was ist, so zum Runterkommen, zum Entspannen, dann passt die To-Do-Liste nicht unbedingt. Dann schreibe ich mir vielleicht so, keine Ahnung, Dankbarkeitstagebuch oder sowas. So.
Okay, da sind wir aber schon im Deep Dive.
Ja,
ne?
Deep Dive. Also Gewohnheitskopplung ist auch deswegen so einfach, weil ich mir das auch schön in einen Satz packen kann. Nachdem ich das eine getan habe, tue ich das andere. Oder immer wenn ich das tue, tue ich das.
Übrigens, ich glaube, es springt euch an die Logik, wenn ich jetzt behaupte, wenn ich sage, bevor ich etwas mache, mache ich eine neue Gewohnheit. Das funktioniert nicht, weil das ist ja klar. Also ich müsste ja immer denken, trinke ich jetzt gleich einen Kaffee und esse jetzt gleich ein Müsli, weil da vorher, also das heißt, also das funktioniert nicht, das habe ich mal probiert. Währenddessen funktioniert ganz gut, aber das Beste ist wirklich die Formulierung, die du eben sagtest, nachdem X mache ich Y. Also nachdem ich mein Müsli gegessen habe, oder bei dir ist es ja eigentlich, während du dein Müsli isst, liest du die Fachzeitschrift. Oder ich könnte auch sagen, nachdem ich mir die Hände gewaschen habe, was ja auch immer mehrmals am Tag passiert, mache ich 2 Liegestützen an der Wand oder so irgendwas. Ja. Ne?
Oder was ich auch mache ist, nachdem ich meinen PC runtergefahren habe, räume ich noch meinen Schreibtisch auf und das 2 Minuten lang. Das dockt so ein bisschen an, was wir das letzte Mal gesagt haben, mache es einfach.
Genau.
Also der PC, das dauert ja so ein paar Sekunden, bis der runtergefahren ist, dann mache ich hier einmal so eine Grundordnung und das dauert nicht lange. Und das ist einfach am nächsten Morgen netter, wenn ich mich an meinen Schreibtisch setze und da liegt nicht noch irgendwie meine halbfertige Arbeit vom Vortag da.
Mhm. Ja, also da haben wir schon die Verbindung zwischen mach so einfach wie möglich, also vergiss die Motivation, mach so einfach wie möglich und koppel es im besten Falle an eine, das ist das, was du Gewohnheitskopplung nennst, an eine schon bestehende Kopplung, an eine bestehende Gewohnheit.
Genau. Und vielleicht, um das noch abzuschließen, man ist ja auch immer in Situationen, die immer wieder kommen und die vielleicht sogar unangenehm sind. Für mich ist das Warten in der Schlange irgendwo, in der Supermarktkasse oder so. Und ich weiß gar nicht, ob wir das hier schon erzählt haben, aber eine gute Gewohnheit ist ja auch zu atmen. Also mal ganz bewusst nach einem gewissen Rhythmus zu atmen. Und es ist ja auch nachgewiesen, was das für einen positiven Einfluss auf ja, sämtliche Körperfunktionen hat. Und immer wenn, ich formuliere es schon so, immer wenn ich irgendwo stehe und warte, mache ich Atemübungen.
Ja, super. Ja.
Das sind so Kleinigkeiten. Und und wenn man jetzt haben wir mal wieder viele private Beispiele, aber auch in meiner Kanzlei habe ich so Dinge, die mache ich regelmäßig und dann überlege ich mir, was kann ich denn jetzt machen, was zum Beispiel aufs Teamklima einzahlt, um dann eben das automatisch zu machen. Und darum ging es ja.
Also wenn wir jetzt so ein bisschen systematisch das Behavior Design nochmal durchgehen, wäre doch der erste Schritt, dass ich irgendein Vorhaben formuliere. Zum Beispiel, keine Ahnung, ich will was für meine Ernährung machen, ich will mich gesünder ernähren, ich will mich mehr bewegen, ich will
fitter werden,
ja. Positiver kommunizieren oder sonst irgendwas. Übrigens, bei so einer Vorhabenformulierung muss man jetzt nicht unbedingt nach der alten Smart-Regel vorgehen, sondern da reicht's einigermaßen zu wissen, wo man hingeht. Und der zweite Schritt, da sind wir ja schon bei dem, was wir heute besprochen haben, sammle ich eine Reihe von regelmäßig wiederkehrenden oder regelmäßig auszuführenden Gewohnheiten, die genau auf dieses Vorhaben einzahlen.
Ne? Genau. Dabei achte ich drauf, das haben wir letztes Mal gesagt, in der letzten Folge, dass die eher einfach sind, dass ich sie auf jeden Fall auch mache, selbst wenn ich keine Lust habe. Und dann überlege ich mir, welcher Auslöser passt jetzt zu dieser Verhaltensweise. Manchmal reicht es, sich einfach den Wecker zu stellen. Manchmal suche ich mir eine andere Gewohnheit, an die ich das koppeln kann. Oder, das haben wir noch nicht gesagt, vielleicht als drittes, das nennt sich Umfelddesign. Ich lege mir die Sachen einfach parat. Also wenn ich morgens vorhabe, joggen zu gehen, dann stelle ich mir meine Laufschuhe und meine Laufklamotten schon bereit neben mein Bett und dann wache ich auf und dann sehe ich die und dann denke ich auch dran, laufen zu gehen. Also ich designe mir mein Umfeld so, dass es darauf einzahlt, dass ich diese Verhaltensweise auch leichter ausüben kann.
Mhm. Sag mal, was mich jetzt gerade beschäftigt, was sind denn deine Erfahrungen, mit wie viel dieser Gewohnheiten sollten wir denn anfangen? Weil ich habe gerade mal überlegt, wenn ich jetzt allein über Ernährung oder Bewegung oder, also weiß ich, habe mir ja auch mal, hast du kürzlich darüber geschmunzelt, als wir zusammen eine Treppe hochgingen, das ist auch eine Gewohnheit. Also meine erste Gewohnheit war, immer wenn ich das Stockwerk wechsle, nehme ich die Treppe und nicht den Aufzug. Und als das einigermaßen etabliert war, habe ich die zweite Gewohnheit gemacht. Immer wenn ich eine Treppe sehe, nehme ich zwei Stufen auf einmal, weil das einfach mehr Training ist. Ne? Aber wenn ich jetzt überlege, wie viele Gewohnheiten es gäbe, um sich mehr zu bewegen oder wie viele Gewohnheiten es gäbe, sich gesünder zu ernähren oder wie viele Gewohnheiten es gäbe, eine bessere Kommunikationskultur im Unternehmen zu etablieren, das gibt ja Hunderte. Was ist deine Erfahrung so in Richtung, mit wie viel sollte man anfangen?
Also wenn man sich zum ersten Mal, wir haben ja wirklich jetzt viele Selbsttests gemacht, wenn man sich zum ersten Mal mit dieser Thematik beschäftigt, würde ich mir mal pro Woche 1-2 wirklich kleine Dinge vornehmen. Und dann merkt man sehr schnell, wie das System dahinter ist. Und dann kann man sich fast jeden Tag eine neue überlegen. Also wenn man ist einmal, und man kann ja auch mit kleinen Dingen anfangen zu atmen oder kalt zu duschen oder einbeinig Zähne putzen. Also da geht's ja nicht drum, dass das Leben besser wird. Da geht's ja nur darum, seinem Körper und seinem Geist mal klar zu machen, wie es überhaupt geht mit diesen Gewohnheiten. Und wenn ich das System mal kapiert habe, dann kann man sich fast jeden Tag eine neue überlegen.
Also, um es mit einem anderen Satz zu sagen, der kennt ihr sicher auch, nichts motiviert so sehr wie Erfolg. Und wenn man mal so die ersten 2, 3, 4 kleine Gewohnheiten, die wirklich, sagen wir mal, keinen Wahnsinns-Impact auf irgendwas haben, wie zum Beispiel, du sagtest eben einbeinig Zähne putzen, da mache ich mir einen Spaß draus, oder kalt zu duschen oder 2 Treppenstufen auf einmal zu nehmen, dann werdet ihr über kurz oder lang merken, dass das wie so eine, ja, wie soll ich mal sagen, wie so den Boden bereitet und das dann wie Dominosteine zur nächsten Gewohnheit. Ich würde mal so aus meiner Erfahrung sagen, fangt mal maximal mit 2, 3 kleinen an. Und wenn ihr euch das erste Mal erwischt, dass ihr diese unbewusst ausführt, also ich weiß noch ganz genau, als ich mich das erste Mal erwischt habe, als ich Zähne geputzt habe, einbeinig oder so. Und dann denke ich, hey, was mache ich denn da? Habe ich jetzt gar nicht bewusst entschieden. Dann ist es Zeit vielleicht für die nächsten Gewohnheiten.
Genau. Jetzt haben wir aber noch, also es ist so schwierig, das in einen Satz zu formulieren. Wir haben ja gesagt, Verhalten findet statt, wenn drei Dinge zusammenkommen. Es muss machbar sein, ich muss motiviert sein und heute haben wir uns intensiv mit dem Auslöser beschäftigt.
Genau.
Diese drei Dinge. Bis jetzt sind wir aber nur so weit, wir haben jetzt sichergestellt, dass das Verhalten stattfindet. Und wenn wir aber möchten, dass das Verhalten regelmäßig stattfindet, dass wir es quasi automatisch tun, da kommt jetzt noch was Viertes dazu. Und das ist die Belohnung. Aber Hans-Jürgen, mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, das machen wir dann beim nächsten Mal. Oder es gibt doch so einen Satz bei Sendung mit der Maus. Und wenn ihr wissen wollt, wie es geht, dann schaut wieder rein oder so.
Genau. Nee, die Belohnung ist einfach wichtig, um unser Dopaminsystem so zu programmieren, dass wir eigentlich automatisch schon uns freuen auf das nächste Verhalten, das wieder dieses Dopamin ausschüttet. Aber wie du eben sagtest, da machen wir ein kleiner Cliffhanger zum nächsten Mal. Da wird es noch über Belohnung gehen und noch ein paar andere restliche Sachen zum Thema Behavior Design.
Ja, so, jetzt, ich bin selbst überrascht, wie lange wir jetzt über diesen Auslöser gesprochen haben. Aber ja, ich würde sagen, sucht euch eure Gewohnheiten, eure Verhaltensweisen, überlegt euch einen passenden Auslöser und fangt einfach mal an zu experimentieren. Viel Spaß dabei.
Ja, das war Abenteuer Unternehmen, der Podcast für sinnvolle Zusammenarbeit in Organisationen. Von und mit Tanja Palzer und Hans-Jürgen Walter. Danke, dass du wieder deine Zeit mit uns verbracht hast. Gefällt dir unser Podcast? Dann würden wir uns sehr freuen, wenn du ihn in deinem Netzwerk weiterempfiehlst. Und wenn du uns über Spotify hören solltest, dann lass uns doch ein paar Bewertungssterne da. Das hilft uns, andere Menschen zu erreichen, denen es auch wichtig ist, Führung und Zusammenarbeit einfach sinnvoller zu gestalten. Tschüss, bis zum nächsten Mal.